Liebe Gemeinde, liebe Gäste und Freunde, wenn ich so in die Bibel schaue, kommen solche Begriffe vor wie Majestät oder man beugt sich vor Gott, dem Herrn. Dort wird eine besondere Art der Herrschaft beschrieben. Demokratie in der Bibel gab es nicht. Aber in der Bibel wird beschrieben, wie wir gut im Verhältnis zwischen Staat und Kirche leben können. Ich möchte aber am Anfang mal fragen, wer heute schon wählen war. Und wer heute noch nicht wählen war. Unter denen, die sich jetzt gemeldet haben, sind vielleicht auch Leute, die gar nicht wählen dürfen. Ich zum Beispiel. Ja, wie ist das nun an einem Tag wie einem solchen? Nationalratswahl, ich möchte erstmal vorwegschicken, ich möchte Mut machen zum Wählen. Dazu wirklich ein Votum abzugeben, die Möglichkeiten der Demokratie zu nutzen. Auch wenn man so, wie wir das am Mittwoch in dem multireligiösen Bezirksforum hier erlebt haben, festgestellt haben, die Demokratie ist nicht die beste aller Staatsformen, aber doch eine, die sich leben lässt und für die wir dankbar sein können. Wie schaut denn das aus mit Staat und Kirche? Ich habe mal einige Aussagen mitgebracht. Die Freikirchen in Österreich, zu denen wir ja gehören, und wir sind ja vor 5 Wochen als Kirchen, als Freikirchen offiziell auch staatlich anerkannt worden. Darüber freuen wir uns sehr. Die Freikirchen in Österreich bejahen die Trennung von Kirche und Staat aus geschichtlichen sowie theologischen Gründen. Das kann man offiziell nachlesen als Stellungnahme der Freikirchen. Und durch die Trennung von Kirche und Staat können beide Seiten ihre Aufgaben bestmöglich erfüllen. Dass wir eine Trennung von Kirche und Staat haben und uns das wichtig ist als Freikirchen, auch als Baptisten, hat ja Geschichte. Geschichte hier zum Beispiel, die uns gleich begegnet, wenn wir in diese Kirche reinkommen, rechts vorne die Gedenktafel für Balthasar Hubmaier. Jemand, der genau hingeschaut hat, wie ist es denn mit Staat und Kirche? Wie schaut es denn aus mit Glaubensfreiheit und Gewissensfreiheit? Inwiefern darf der Staat darauf Einfluss nehmen oder muss ich auch die Freiheit haben, vor Gott glauben zu dürfen? Theologische Gründe gibt es natürlich auch für diese Trennung und gleichzeitig das Miteinander, in dem wir leben. Dazu aber in der Predigt gleich im Weiteren mehr. Durch die Trennung von Kirche und Staat können beide Seiten ihre Aufgaben bestmöglich erfüllen. Keine Seite soll die andere dominieren. Wir sind aufeinander angewiesen. Und dann gibt es dort 3 Beispiele ganz praktisch. Die Freiheit der Religionsausübung für Glaubende jeder Religion. Wenn uns das wichtig ist, als Freikirchen, als Baptisten, setzen wir uns auch für andere Religionen ein, dass sie hier im Land Freiheit haben und gelebt werden dürfen. Und das ist wichtig, dass wir auch dafür uns stark machen. Letztes Jahr gab es in Georgien die ersten demokratischen Wahlen nach den Umbrüchen. Und ich war am 1. Oktober dort und habe auch ein Wahllokal besucht von innen und gesehen, wie froh die Menschen sind, wählen zu dürfen. Bei all den Unruhen und Demonstrationen, die es vorher gab. Und bei all den Unsicherheiten, die danach sich noch ergeben haben. Vor einem halben Jahr habe ich erlebt in Georgien, dass es enorme Spannungen zwischen den religiösen Gruppen gibt. Dass die Orthodoxen gegen die Muslime vorgehen. Und dass die Baptisten sich dazwischen werfen und sagen, stopp, wir treten für Religionsfreiheit für alle ein. Und wir lassen es nicht zu, dass eine Gruppe die andere unterdrückt und zerstört. Freiheit der Religionsausübung für Glaubende jeder Religion. Das war übrigens Johann Gerd Onken, der ja nun auch mit zu den Gründern dieser Gemeinde gehört, wichtig. Der hat zum Beispiel in einem Manifest an das deutsche Volk 1848 geschrieben, dass er Religionsfreiheit auch fordert für Muhammedaner, so hieß es damals. Also für Menschen, für Muslime oder auch Menschen anderer Glaubensrichtungen. Dafür werden wir uns stark machen. Ein weiterer Punkt ist die bestmögliche partnerschaftliche Zusammenarbeit zum Wohl der Gesellschaft. Wir sind als Christen zwar nicht von dieser Welt, aber wir leben mittendrin. Wir sind in dieser Welt. Und Staat und Kirche können in guter Weise kooperieren, zusammenarbeiten. Beispiele im sozialen Bereich, in der Diakonie Österreich, zu der wir ja auch gehören als Baptisten. In Sachen Bildung, die Frage stellt sich zum Beispiel, wird es eines Tages freikirchlichen Religionsunterricht geben? Die ersten Gespräche laufen jetzt mit den entsprechenden Institutionen. Oder in der Entwicklungshilfe. Diese Gemeinde unterstützt ja schon seit langem Projekte der EBM MASA. Oder wenn Schwarzingers in Mosambik tätig sind. Oder wir haben Kontakte nach Georgien, wo ich unterrichten darf und dort auch die Pastorinnen und Pastoren in der Ausbildung unterstützen und fördern darf. Das reicht über dieses Land sogar hinaus. Politisches Christsein, so habe ich das Thema dieser Predigt genannt. Politisches Christsein, darf es das geben? Ich glaube ja, es muss es geben, politisches Christsein. Als Christen sind wir zwar nicht von dieser Welt im biblischen Sinne, aber in dieser Welt, wir stehen mittendrin. Und gleichzeitig haben wir eine Perspektive des Reiches Gottes auf diese Welt, dass Gott diese Welt auch verändern möchte und uns dazu braucht. Die Menschen dieser Stadt, die Bürger, die hier Wahlrecht haben und die Einwohner, die hier leben und Steuern zahlen. Das Wort Politik hat ja seinen Ursprung in der Polis, ein griechisches Wort für Stadt. Stadt. Diese Menschen dieser Stadt, wir, die wir hier zusammen sind, sind politische Menschen, weil wir denken, handeln und auch Verantwortung übernehmen. Und wie ist das mit dem Leben mit Gott in einer Polis, in einer Großstadt wie dieser, in einer Stadt wie Wien mit 1,8 Millionen Menschen, wo Menschen aus aller Herren Länder zusammenkommen oder wo wir in der Gemeinde auch diese internationale Breite bemerken und leben? Wie ist das, in einer Welt zu leben und doch nicht von dieser Welt zu sein? Ich möchte mit einem Bibelvers 2650 Jahre zurückgehen. Die Zeit ist Jeremia. Der war Prophet nach der Eroberung und Zerschlagung Israels. Und er sprach zu Menschen im Exil, so den Aliens, den Deportierten. Und das ist der Bibelvers dazu. Jeremia spricht im Auftrag Gottes und sagt, sucht der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn, denn wenn es ihr gut geht, so geht es auch euch wohl. Ich glaube, so mit diesem Bibelvers kann man politisches Christsein leben, in der heutigen Zeit auch. Und das Ganze, das Schöne ist, dass es eine Win-Win-Situation am Ende gibt. Wenn es ihr gut geht, der Stadt und dem Land, so geht es auch euch wohl. Also von Gott her eine Win-Win-Situation. Für sich selbst eine Win-Win-Situation und für andere auch. Man kann nur gewinnen. Das heißt aber auch, dass man sich nicht mit den Verhältnissen abfindet, die man vorfindet, sondern die eigene Stimme erhebt zu Gott, betet für sie zum Herrn und dann mit den Umständen und Verhältnissen in dieser konstruktiven Weise lebt. Dieser Vers aus Jeremia fordert dazu auf, nicht passiv zu sein, nicht passiv zu bleiben. Nach dem Motto, da kann man eh nichts machen. Die da oben, wir da unten. Ich glaube, im Wahlkampf ist das ja immer wieder hervorgekommen, dieses gegen die Politik. Andererseits darf man nicht vergessen, dass die Politik Teil dieses Landes ist und auch den Auftrag durch die Bürger hat zu regieren. Und gut, dass es die Möglichkeit gibt, auch zu wählen und dort mitzugestalten. Nicht passiv bleiben, nach dem Motto, da kann man nichts machen oder das war schon immer so oder ändert sich nichts. Ich glaube das nicht. Wenn man seine Stimme abgibt, kann man Dinge verändern, in guter Weise. Eine hochaktive Angelegenheit. Man trifft ja hierzulande immer wieder auf diese Aussage, Hände falten, Groschen halten. Das ist mir mal immer wieder begegnet. So sind dann die Ruhigen und Stillen im Lande gefragt. Ich glaube, darum geht es nicht. Hände falten, ja. Für sie beten zum Herrn, heißt es hier. Betet für sie zum Herrn. Ja, Hände falten, richtig. Die Anliegen wirklich vor Gott bringen. Um Gott den Herrn wissen, ihm vertrauen. Bis dahin, dass man zum Beispiel mit Karl Barth sagen könnte, es wird regiert. Ja, es wird regiert durch demokratisch legitimierte Regierungen und gleichzeitig auch ist Gott der Herr dieser Welt. Davon bin ich überzeugt. Und eine hochaktive Angelegenheit, indem man sich nicht einfach gut gehen lässt, sondern indem man Dinge auch besser macht. Ich glaube, diese Möglichkeiten haben wir. Mit Schimpfen, Motschkern und so weiter wird noch keine echte Politik gemacht. Sucht der Stadt Bestes. Was heißt denn das? Sucht der Stadt Bestes. Ich lade dazu ein, immer wieder mal den Kontext zu sehen. Eine aktive Suche. Man findet ja erstmal das Schlechte und Belastende einer Stadt oder einer Gesellschaft, eines Landes. Davon sind die Schlagzeilen voll und die Wahlslogans auch. Aber Henry Ford hat zum Beispiel mal gesagt, suchen Sie nicht nach Fehlern, suchen Sie nach Lösungen. Suchen Sie nicht nach Fehlern, suchen Sie nach Lösungen. Ich glaube, das ändert die Perspektive. Und er wusste, wovon er sprach, immerhin ist er einer der größten Automobilhersteller dieser Welt geworden. Den Kontext sehen. hinschauen, eine aktive Suche, sich nicht irgendwas vor Augen stellen lassen durch irgendwen, sondern hinschauen, aktiv sein. Und dann werden wir suchen und sehen. Wir suchen und sehen Menschen, mit denen wir zusammen arbeiten, mit denen wir zusammen leben, wohnen, die sich im Umfeld dieser Gemeinde befinden und dort, wo wir leben. Wir sehen Häuser, Lebensräume, Häuser, die Geschichte haben, schon uralt sind oder etwas jünger, wie dieses Haus 1924 erbaut, gleichzeitig ein Nachbarhaus, 2013 sind die ersten dort eingezogen. Wir sehen Bewegung, Veränderung, eine Stadt wie Wien, die eine lange Tradition hat, die zur Römerzeit und weiter zurückgeht, hat sich immer wieder verändert und sie wird sich auch verändern. Was suchen und was sehen wir da? Und welchen geistlichen Eindruck haben wir eigentlich von diesem Ort und dieser Stadt? Ist Gott auch hier an diesem Ort? Haben wir da eine Perspektive auch fürs Umfeld dieser Gemeinde? Was geht auch in Gottes Namen von dieser Gemeinde und von den vielen anderen christlichen Kirchen in dieser Stadt aus? Ich glaube, da ist eine Menge zu entdecken. Was bedeutet das dann für die Gemeinde? So im Kontext nach innen, was macht das mit uns? Oder im Kontext nach außen, was sehen wir draußen? Was bedeutet das? Man kann ja mit dem Suche der Stadt bestens sehr unterschiedlich umgehen. Man kann auf der einen Seite sagen, ich möchte nichts sehen oder ich sehe nur die schlechten Dinge. Das passiert, wenn man oberflächlich schaut oder wegschaut. Und dann gibt es wirklich Dinge, die man sieht, die schlecht sind und belastend sind. Ich möchte auch nichts schönreden. Es ist nicht alles schön, was so scheint. Kann man auch das Beste suchen und sehen? Und was macht man da? Ich glaube, man kann das. Wenn Gott uns den Blick öffnet, das Herz und den Verstand, dass wir das Gute sehen, das Beste sehen und suchen, was Gott uns zeigt. Das Beste suchen, auch wenn zurzeit nicht alles gut ist. Damals war das übrigens nicht anders. Die Menschen, zu denen Jeremia damals sprach, hatten nicht das angenehmste Leben. Sie waren irgendwo zwischen Integration und Assimilation in der Fremden, wussten nicht, sollen wir jetzt da bleiben, gehen wir zurück, was erwartet uns da? Und welchen Herrschaftsverhältnissen müssen wir uns anpassen im Ausland, in der Fremde, im Exil? Und dann sagt Gott, sucht der Stadt Bestes für diesen Moment und für die unmittelbare Zukunft. Schaut hin. Und ich habe da etwas Gutes für diese Stadt und euch vorbereitet. Ein zweiter Aspekt, betet für sie zum Herrn. Ich freue mich, dass Gott selbst Mut macht und einlädt, das zu tun. Gott macht Mut und gibt eine klare Anweisung, sucht der Stadt Bestes und wenn Gott so etwas sagt, dann wird es dieses Beste auch zu finden geben. Darauf vertraue ich, sonst würde das hier nicht gesagt werden. Und betet für sie. Mit Gott reden, was die Stadt betrifft. Mir geht das so, wenn ich Zeitung lese und mir Dinge in dieser Stadt auffallen. Natürlich ist das auch ein Filter, die Presse. Aber da gibt es Dinge, für die ich beten kann, für die ich Gott danken kann, aber die ich auch Gott abgeben kann in meiner Bitte. Oder im Rahmen der Wiener Evangelischen Allianz gibt es zum Beispiel das Wiener Stadtgebet, wo es drei Rubriken des Betens gibt. Einmal Dank, Fürbitte und Stadt. Betet für sie an dieser Stelle. Aber beten heißt ja nicht nur Gott alles erzählen, sondern auch auf Gott hören. Es ist gut, wenn es Momente und Gelegenheiten gibt, auf Gott zu hören, was er zu sagen hat für unser Leben und für die Gemeinde und die Stadt. Und wenn Gott der Herr dieser Welt ist und diese Welt wirklich liebt, wenn das stimmt, dann will er auch mitreden. Und wir hören hin und können seine Stimme werden. Also ein aktives Suchen nach dem Besten und ein Gebet für die Stadt und ein Hören auf Gott. Das ist das Gegenteil von Hände falten, Groschen halten. Ja, das ist was sehr Aktives, was hier geschieht. Suchen heißt nämlich, ich kann etwas finden, zupacken, angreifen. Und beten heißt mitreden, mit Gott reden, aber auch in dieser Gesellschaft mitreden, hinhören auf Gott und die Menschen. Wir hatten am Mittwochabend ein multireligiöses Bezirksforum hier. Und ich war sehr erfreut, dort eine Bezirksrätin zu treffen, die sich klar zu ihrem Glauben bekennt. Das war enorm. Hätte ich nicht gedacht. Ich war wirklich überrascht. Ich habe das beim letzten Treffen schon geahnt, vor einigen Monaten, dass da was ist. Und das wurde am Mittwochabend sehr klar. Und ich freue mich, dass jemand hier auch Politik macht mit diesem Hintergrund, mit dem Glauben, der vielleicht etwas anders ausgelebt wird, als wir das tun. Aber ich freue mich, dass jemand diese Perspektive hat auf diese Stadt. Und dann am Ende diese Win-Win-Situation. Wenn es ihr gut geht, so geht es auch euch wohl. Suchen und beten führt zu dieser Situation, zu einem Gewinn. Interessant ist, wenn man mal die Definition von Diplomatie sich anschaut. Diplomatie hat hier die Aufgabe, unterschiedlichste Positionen zusammenzubringen und hinterher den Eindruck bei jedem zuzulassen, ich gehe als Sieger aus dieser Situation raus. Ja, das heißt, man kommt zu einem gemeinsamen Ziel, bei dem jeder den Eindruck hat, Gewinner zu sein. Auch wenn die Positionen vorher unterschiedlich waren. Aber es war ein diplomatischer Prozess. Und das ist gemeint mit der bestmöglichen und partnerschaftlichen Zusammenarbeit von Kirche und Staat zum Wohl der Gesellschaft. So haben wir das als Freikirchen in Österreich definiert. Was ich im Wahlkampf hier vermisse, ist klare Aussagen zum Wohl der Gesellschaft. Es werden viele Versprechungen gemacht und Zucker verteilt, aber ich sehe kein Gesamtkonzept zum Wohl dieser Gesellschaft in diesem Land. Das bedauere ich. Stattdessen viel Kampf, Negation, wo man sich negativ gegen andere äußert, Aggression, Lüge und Hetze. Das beobachte ich. Das macht mir zu schaffen. Da werde ich ganz persönlich. Aber kann man auch für etwas wählen, statt gegen etwas zu wählen? Geht das? Ich glaube ja. Ich glaube, man kann für etwas wählen, wenn man wahlberechtigt ist und diese Gelegenheit nutzt. Und das reicht ja sogar noch weiter. Das heißt, die wahlberechtigten Menschen in einem Land tragen auch Verantwortung für die, die nicht wahlberechtigt sind, zum Wohl dieser Gesellschaft. Ich wurde mit manchen Parolen in letzter Zeit konfrontiert und musste mich dagegen wehren, musste sagen, ich bin dagegen, dass man den sozialen Frieden in dieser Stadt stört, durch bestimmte Dinge. Und ich bin Pastor einer protestantischen Freikirche, der Baptisten, wo wir viele Nationen haben und miteinander leben, weil der Glaube uns verbindet. Und das lassen wir uns nicht kaputt machen. Und wir lassen uns auch die sozialen Beziehungen in unserem Lebensumfeld nicht zerstören. Ich wohne mit mehreren Nationen im gleichen Haus und wir haben eine sehr gute Nachbarschaft. Man kann für etwas die Stimme abgeben. Und ich glaube, dass wir auch als Christen dafür einander Verantwortung haben, indem wir das Wahlrecht ausüben und Verantwortung übernehmen. Und indem die die Stimme abgeben dürfen, zur Stimme für die werden, die nicht wählen können. Ich glaube, dass da eine enorme Kraft drin liegen kann für die Menschen dieser Stadt und dieses Landes. Immerhin, wenn die Statistiken stimmen, 850.000 Menschen in Österreich leben schon lange hier, sind aber nicht wahlberechtigt. Und trotzdem gestalten sie dieses Land mit. Altes Testament war das. Es gibt auch im Neuen Testament eine Aussage. Im 1. Petrusbrief, wir finden das auf unserem Gottesdienstblatt vorne drauf. Dort heißt es in einem größeren Zusammenhang, ehrt alle Menschen, liebt die Gemeinschaft der Brüder und Schwestern, fürchtet Gott und ehrt den Kaiser. Das ist eine Aussage, die gilt für alle, die wahlberechtigt sind und die es nicht sind, sondern das gilt für die Menschen, die in einem Land miteinander leben. Ehrt alle Menschen. Das ist eine grundsätzliche Aussage, die da gemacht wird, die nicht unterscheidet zwischen Männern, Frauen, sexueller Identität, Religionszugehörigkeit, Atheismus, Agnostikern, Generationen, groß, klein, arm, reich. Ehrt alle Menschen, ohne Ansehen der Person, könnte man sagen. Liebt die Gemeinschaft der Brüder und Schwestern. Da wird der Blick natürlich auf Gemeinde und auf die Christen gerichtet. Und fürchtet Gott und ehrt den Kaiser. Da öffnet sich der Blick wieder nach oben und in die Horizontale zu den Regierenden. Wir haben ja keinen Kaiser hierzulande. Mancher möchte das gerne wiederhaben, aber das geht nicht. Und das Kaiserreich endete ja vor etwa 100 Jahren. Wir haben keinen Kaiser. In diesem Land gibt es parlamentarische Demokratie. Die Herrschaftsformen von damals und heute haben sich zwar verändert, auch unterschiedliche Bezeichnungen tragen sie. Und inzwischen ist eine Beteiligung der Bürger in sehr umfangreichem Maß möglich. Und doch gibt es Herrschende, die den Auftrag zur Herrschaft erhalten haben, damals wie heute. Wie kann man unter diesen Umständen politisches Christsein leben? Ich möchte mal einen Blick zurückwerfen in das Jahr 1934 in Deutschland. Dort hatte gerade der Nationalsozialismus Raum gegriffen. Es gab die Machtergreifung von Adolf Hitler. Und die Versuchung war groß, die deutschen Christen als Kirche des deutschen Volkes, der deutschen Nation zu gründen. Gleichzeitig gab es eine bekennende Kirche, die sich dagegen richtet und sagte, Vorsicht bitte. Und dort gibt es eine Aussage zum Verhältnis von Staat und Kirche. Dort heißt es, die Schrift sagt uns, das ist von der Bekennenden Kirche formuliert, dass der Staat nach göttlicher Anordnung die Aufgabe hat, in der noch nicht erlösten Welt, in der auch die Kirche steht, nach dem Maß menschlicher Einsicht und menschlichen Vermögens unter Androhung und Ausübung von Gewalt für Recht und Frieden zu sorgen. Diesen Regelungen ist jeder unterworfen. Das galt 1934 so wie heute. Menschliche Einsicht, menschliches Vermögen. Und ich bin froh, dass es kluge, engagierte Politiker gibt, die nach menschlicher Einsicht und menschlichem Vermögen ein Land führen. Und damit sind aber zugleich auch Grenzen gesetzt. Der Staat ist nicht ein Gottesstaat, sondern Regierung, das sind Menschen wie du und ich, das sind nicht die Politiker. Grenzen werden auch dem staatlichen Auftrag gesetzt. Gewalt wird angedroht und ausgeübt. Es braucht die Exekutive. Auch eine Gewaltenteilung ist wichtig, auch wenn sie nicht in allen Bereichen funktioniert, aber es braucht eine Gesetzgebung und eine Anwendung der Gesetze. Dass man das auch trennen muss, halte ich für sehr wesentlich, dass man da nicht Dinge vermischt. Und dann kommt man dem Ziel näher, in menschlicher Weise das Beste zu suchen, und zwar Recht und Frieden für das Land und die Menschen im Land. Und dafür bin ich zutiefst dankbar, dass ich in einem Land leben darf, wo es Recht gibt und Frieden gibt. Georgien zum Beispiel werden erste Schritte gemacht seit einigen Jahren in die Demokratie, in Recht und Frieden. Bedrohung ist eher von außen da im Moment. Und innerlich gibt es auch noch Spannungen. Aber ich bin froh, dass dort Demokratie Fuß fasst, während sie hierzulande schon längst etabliert ist. In diesem ganzen Geschehen tragen Regierende und Regierte gleichermaßen Verantwortung. Also wir leben in einer nicht erlösten Welt mit allen Problemen, aber auch in dieser Welt muss es Recht und Frieden geben. Und dafür bin ich dankbar, dass es einen Staat gibt, der dafür sorgt. Und dafür können wir das Wahlrecht gebrauchen. Es gibt bei der Barmer Theologischen Erklärung auch eine Gegenthese. Die lesen wir hier. Wir verwerfen die falsche Lehre, als solle und könne der Staat über seinen besonderen Auftrag hinaus die einzige und totale Ordnung menschlichen Lebens werden und also auch die Bestimmung der Kirche erfüllen. Das wäre eine Diktatur. Aus christlicher Sicht gibt es Grenzen, die nicht überschritten werden dürfen. Kein Staat darf zur einzigen und totalen Ordnung menschlichen Lebens werden. Manchmal sind diese Grenzen spürbar, aber sie dürfen nicht überschritten werden. Beispiele, ganz konkret, wie ist das mit dem Lebensrecht von Anfang an? Welchen Einfluss hat da der Staat auch durch seine Gesetzgebung? Wie ist es mit dem Recht auf Asyl? Wie wird sich das weiterentwickeln? Wir haben ja vorhin gehört, dass es wieder die Kleidersammlung für Dreiskirchen gibt. Das sind ja Menschen, die aus ihren Staaten auch geflohen sind und nicht genau wissen, wohin sie gehören. Gleichzeitig in einem Land auf Menschen treffen, denen es sehr gut geht. Welche Möglichkeiten haben wir da? Gefährlich ist auch die religiöse Verklärung des Staates. Bis dahin, dass man Politik vergötzt. Der Staat wird das schon regeln. Der wird das schon machen. Und ein religiöser Missbrauch des politischen Systems. Durch religiöse Schlüsselworte wie Nächstenliebe oder religiöse Symbole wie das Kreuz und bestimmte Armbänder. Damit kann man ja auch Politik machen. Damals, in den 30er Jahren in Deutschland, war der Weg zur Diktatur nicht mehr weit bzw. schon betreten worden. Und wenn man diktatorische Begriffe verwendet und mit religiösen Gefühlen der Menschen spielt, im Glauben an sie, dass sie schon allem zustimmen werden, ich weiß nicht, wohin das führt. Ein weiteres steht hier, eine Warnung vor dem Gottesstaat. Genauso gefährlich ist, wenn die Kirchen oder eine religiöse Gruppierung sich anmaßt, staatliche Gewalt auszuüben. Das gab es ja über viele Jahrhunderte, dass Staat und Kirche eins sind. Und es gibt heute auch politische Systeme, wo die religiösen Führer und die Staatsführer identisch sind. Ganz schwierig. Ich denke zurück an Balthasar Hubmaier. 1528 wurde er am Stubentor verbrannt. Seine Frau wurde ertränkt. Und es gab weitere Ketzerprozesse. Staat und Kirche waren damals nicht getrennt. Es gab eine Art Gottesstaat. Ein Gottesstaat wollten auch die Täufer von Münster errichten, 1534, wo Täufer auf einmal auftraten und eine ganze Stadt übernahmen und Gewaltmissbrauch betrieben. und in einer unguten Weise agierten und über Jahrhunderte bis heute als Negativbeispiel gegen Religionsfreiheit angeführt werden, auch zu Recht. Und Freikirchen und die Täuferbewegung sind die Opfer dieses Geschehens. Also wer in Deutschland in Münster mal unterwegs ist, sieht an einer Kirche drei große Käfige, wo die Täufer, die damals den Gottesstaat ausgerufen haben, nachdem sie hingerichtet wurden, ihre Gebeine durch die Lande geführt wurden als Abschreckung. Das ist heute noch sichtbar. Gottesstaat, nein danke, das auf keinen Fall. Eher das, was bei uns geschehen ist, die Anerkennung der Freikirchen vor 5 Wochen. Ich glaube, dass das viele gute Möglichkeiten eröffnet. Aber grundsätzlich die Versuchung und der Gedanken an religiöse Dominanz auch durch die Freikirchen ausschließt. Dieser Eindruck darf nicht entstehen. Im 1. Petrusbrief heißt es weiter, ehrt alle Menschen, bringt allen Menschen Achtung entgegen. Das ist eine Frage der Nächstenliebe, bin ich sicher. Das ist eine Frage der Nächstenliebe. Aber diese Nächstenliebe, von der Petrus spricht, hat ihren Ausgang bei Gott. Sie bemüht sich, mit Fremden vertraut zu werden, damit die Angst vor dem anderen weichen kann. Und weiß auch um die eigene Fremdheit in dieser Welt. Wer ist denn wirklich zu Hause, da wo wir meinen, zu Hause sind, zu sein? Wie heißt das? Wohnst du noch oder lebst du schon? Das ist ein großes Möbelhaus, ja. Ich möchte natürlich auch Geschäfte machen damit. Aber ich glaube, wer sich selbst sieht in dieser Welt, weiß, auf Dauer ist das kein Platz. Aber den Platz, den wir jetzt haben, nehmen wir doch gerne ein. Das genießen wir doch auch. Und das ist auch richtig so. Aber wie ist das, mit diesem Gedanken weiterzudenken, dass im Reich Gottes alle willkommen sind? Alle Menschen. Aller Hautfarben. Wo es Menschen gibt, die wissen, ich bin geliebt von Gott und den Menschen. Ehrt alle Menschen, bringt allen Menschen Achtung entgegen. Darum geht's. Achtsamer Umgang. Ich glaube, wenn man das praktiziert und lebt, wird sich das auswirken auf eine ganze Gesellschaft. Und so wird auch Gottes Reich gebaut. Der Blick nach innen richtet sich in dieser Aussage. Liebt die Gemeinschaft der Brüder und Schwestern, liebt eure Brüder und Schwestern. In der Ode an die Freude heißt es ja, alle Menschen werden Brüder. Das ist Idealismus pur. Denn die Realität ist ja eine andere, wenn auf einmal alle Brüder oder auch die Schwestern Menschen werden. Dann die Enttäuschung kommt. Und dennoch möchte ich einladen, an dieser Grundwahrheit festzuhalten. Wir sind Brüder und Schwestern, durch Christus. Das ist, was uns verbindet. Und wir haben einen Vater im Himmel. Und dann frage ich mich, können wir zum Beispiel verächtlich über andere Menschen reden, die uns fremd sind, die wir gar nicht kennen, die vielleicht anders denken, anders glauben? Wir könnten ja einen Bruder und eine Schwester damit verachten. Uns ist das gestern passiert, in einer Situation. Wir haben etwas beobachtet und wir dachten, da ist was nicht in Ordnung. Und haben uns darüber auch geäußert. Aber was haben wir uns getäuscht? Was war uns das peinlich, dass wir an der Stelle ein Urteil gefällt haben, meine Frau und ich, über einen Menschen und sein Verhalten, wir völlig daneben lagen. Wir mussten uns dringend entschuldigen, mussten um Vergebung bitten, dass wir mit einem Vorurteil und einem vorschnellen Urteil völlig daneben lagen. Da haben wir Unrecht getan. Können wir tatsächlich verächtlich über andere Menschen reden, die uns fremd sind, die wir gar nicht kennen, die anders denken und ihr Christsein vielleicht anders leben? Wir könnten ja einen Bruder und eine Schwester verachten. Ob das Gott unserem Vater wirklich gefällt, ich glaube es nicht. Andererseits ist geschwisterliche Liebe mehr als ein Gefühl. Die Einheit der Vielfalt ist Modell des Neuen Testaments. Da darf es auch Diskurse geben. Man muss sich nicht immer einig sein. Man kann aber einen Konsens finden, wenn man das will. Es gibt Streit, auch unter Christen, und Versöhnung. Man hat Vergebung nötig und erfährt sie auch. Und man darf Vergebung gewähren, dem anderen zusprechen. Ich glaube, dass politisches Christsein bei den Geschwistern anfängt, aber nicht auf den Raum der Gemeinde beschränkt bleibt. Und dann diese Aussage. Fürchtet Gott, ehrt den Kaiser. An der Stelle wird ja deutlich gemacht, dass Gott nicht der Kaiser ist und der Kaiser nicht Gott ist. Das war damals im Römischen Reich nicht selbstverständlich. Aber für den 1. Petrusbrief sind das klare Herrschaftsverhältnisse. Gott fürchten, ja. Den Allmächtigen, Schöpfer des Himmels und der Erde und seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, vor dem sich einst aller Knie beugen werden, wie es im Philipperbrief heißt. Ich glaube, in diesem Zusammenhang, wenn ich das auch von der Barmer theologischen Erklärung her lese, die Kirche erkennt in Dank und Ehrfurcht gegen Gott die Wohltat dieser Anordnung an. Sie erinnert an Gottes Reich, an Gottes Gebot und Gerechtigkeit und damit an die Verantwortung der Regierenden und Regierten. Sie vertraut und gehorcht der Kraft des Wortes, durch das Gott alle Dinge trägt. dann heißt das ja, dass unsere politischen und glaubensmäßigen Entscheidungen nicht unbedeutend sind. Und bei allem es darauf ankommt, Gottes Reich zu bauen, Gottes Gebote zu halten, Gottes Gerechtigkeit zu lieben und zu achten. Und das Regierende und Regierte, wie heute zum Beispiel, das wirkt sich auf die nächsten Jahre aus, was heute geschieht, miteinander Verantwortung haben. Also wählen, Regierung überhaupt ermöglichen, dass es keinen Failed Staat gibt, zum Glück nicht hier in Österreich. Gott Herr sein lassen, auf sein Wort vertrauen. Und dann kann man, glaube ich, miteinander, als Christen und mit der Politik, als politischer Christ, das Beste der Stadt suchen, für sie zu Gott, dem Herrn, beten, mit dem Ziel, dass es allen gut gehen soll, dass man keine Neiddebatte braucht und keine Wahlpropaganda, sondern dass es allen gut geht. Nochmal zum Schluss, das ist jetzt die letzte Aussage hier. Als Christen sind wir ja nicht von der Welt, aber in der Welt. Das ist eine fromme biblische Definition. Aber als Menschen der Polis, der Stadt, sind wir politisch. Also das, was wir tun oder lassen, hat Auswirkungen. Und wir tragen ja Verantwortung füreinander. Der Auftrag Gottes gilt. Sucht der Stadt Bestes. Da möchte ich immer wieder Mut machen, hinzuschauen. Was tut dieser Stadt gut? Was können wir als Christen dazu beitragen? Betet für sie zum Herrn. Einfach auch das vor Gott bringen und auf Gott hören, was Gott uns zeigt für die Zukunft. Betet für sie zum Herrn. Denn wenn es der Stadt gut geht, geht es auch euch wohl. Das ist eine ganz einfache Lebenserfahrung, dass das Gute wirklich Kreise zieht. Und ich denke, dass heute manches Kreuz auf dem Wahlzettel, wie so ein Stein ist, der ins Wasser fällt, an guten Dingen das Kreise zieht. Was wir dann daraus machen, das geschieht in den nächsten Jahren, aber fängt heute an. Amen.